Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Studierende drohen damit, auf gewaltsame Aktionen zurückzugreifen, titelte die portugiesische Tageszeitung Público am gestrigen Montag. Mehr als 1500 Studierende werden in diesem Jahr Stipendien verwehrt. Diese Situation sei inakzeptabel. Eine Kommission, bestehend aus VertreterInnen von 13 Studierendenverbänden aus ganz Portugal, verfasste deshalb einen offenen Brief an den Premierminister Pedro Passos Coelho, in dem der Staatschef zu einem dringenden Treffen aufgefordert wird, um über den derzeitigen Kurs der höheren Bildung zu debattieren. Sollte Passos Coelho nicht auf die Forderung eingehen, würden die Studierenden auf gewaltsame Aktionen zurückgreifen. Zitat: Wir haben eine Zukunft und es wird auch ein Portugal nach der Krise geben. Die Bildung ist die größte Investition, die ein Land in seine Zukunft tätigen kann. Wenn wir weiterhin weniger in die höhere Bildung investieren als die meisten EU-Staaten, haben wir eine der höchsten Studiengebührensätze in Europa. Das soziale Engagement in der Schule geht gegen Null. Immer mehr Menschen brechen ihr Studium ab und die Erwerbslosenzahlen sowie die Migrationsquote unter jungen Leuten steigt, beklagten die Studierenden. Die Bewegung macht klar, dass ihrer Meinung nach eine Lösung ohne politische Umwälzungen möglich sei, dass sich diese Position aber auch ändern könne. Zitat: Das Schweigen der Obrigkeit drängt die auf die Straße, die trotz allem immer noch bereit zum Dialog sind. In letzter Zeit wurden einige Demonstrationen gegen die derzeitige Bildungspolitik organisiert. Vergangenen Sonntag war in Portugal der Tag der Studierenden, der dieses Jahr zum 51. Mal an die akademische Krise von 1962 erinnerte.
Am vergangenen Donnerstag rief die Galionsfigur der kurdischen Widerstandsbewegung und Chef der Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, zu einer Waffenruhe auf. Die Friedenserklärung Öcalans wurde bei der alljährlichen Newroz-Versammlung in Ahmet bekannt gegeben. Das diesjährige Sonnenwendfest Newroz sei ein neuer Tag und ein neuer Anfang auf dem Weg Richtung Befreiung und Demokratisierung der Völker Kurdistans, der Türkei und im Mittleren Osten. Der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Frieden und Demokratie, BDP, Selahattin Demirtas, sagte: 99% des bewaffneten Kampfes ist vorbei. Der Rest hängt von der Regierung ab. Seiner Einschätzung nach könnten die militanten AnhängerInnen sich bis August von den türkischen Grenzen zurückziehen, wenn das Parlament den Prozess per Gesetzgebung vorantreibe. Die Leugnung der kurdischen Bevölkerung ist vorbei. Eine Identität ist geschaffen. So Demirtas. Vergangenen Samstag erklärte die Union der Kurdinnen und Kurden, KCK, schriftlich eine Waffenruhe. Die kurdischen Guerillas würden nur noch im Falle eines Angriffs von ihren Waffen Gebrauch machen. Wir, die PKK, sind bereit für diesen historischen Moment. Und wir sind bereit für Krieg und für Frieden. Wir ziehen aber die demokratische Lösung der kriegerischen vor. Führer APU zeigte uns seinen Willen, diese auch sicherzustellen. Wir sehen das als einen strategischen Zug. Dies ist der Anfang eines Kampfes für Demokratie und Freiheit. Die KCK rief die kurdische Bevölkerung in Europa auf, eine politische und diplomatische Kampagne für Öcalans Freiheit zu starten. Außerdem müssten die Morde an Sakine Kansis, Fidan Dojan und Leyla Seilimes vom 9. Januar endlich aufgeklärt werden.
Abschiebungsmoratorium für Flüchtlinge aus Balkanländern läuft aus. Das meldet die Welt am gestrigen Montag. Für etwa 300 Roma und Angehörige anderer Minderheiten endet nach Ostern ein Abschiebungsmoratorium. Die Ausländerbehörden setzten sich demnach in diesen Tagen mit den Betroffenen in Verbindung, um sie zur sogenannten freiwilligen Rückreise zu bewegen. Die Menschen kommen aus Serbien, aus Mazedonien, dem Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Albanien.
Am heutigen Dienstag stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über neue Regeln zum Abwracken von Schiffen ab. Ausrangierte Schiffe werden häufig in Asien demontiert. Die Arbeit ist gefährlich und höchst gesundheitsschädlich. Mit dem neuen Gesetzesvorschlag sollen die Gesundheit der Arbeiter und die Umwelt geschützt werden. Außerdem steht der EU-Emissionshandel wieder auf der Tagesordnung. Im Februar hatte der Europäische Rat bei informellen Verhandlungen beschlossen, dass nicht-europäische Fluglinien keine Emissionszertifikate für ihre Flüge in die EU kaufen müssen, um ihre Emissionen auszugleichen. Der Umweltausschuss entscheidet nun erneut, ob sich besagte Fluglinien am CO2-Ablasshandel beteiligen müssen.
Moskauer Gericht bestätigt Urteil nach Berufung. Die Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot waren am 7. Februar mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen ihre zweijährige Haftstrafe in Berufung gegangen. Die VerteidigerInnen von Nadezhda Tolokonikova, Maria Aljokina und Jekaterina Samutsevich forderten eine Revision des Urteils vom 17. August 2012. Richterin Elada Bondarenko argumentierte nun, es hätte keine Unregelmäßigkeiten während des Prozesses gegeben. Zitat: Keine fundamentalen Brüche des kriminalistischen Verfahrens, die den Ausgang der Anhörung hätten beeinflussen können und eine Revision nötig machen würden, wurden begangen. Das Gericht bestätigte nochmals, das Motiv der Frauen sei es gewesen, Zwietracht und Hass zu schüren. Mehrere Mitglieder der Band Pussy Riot hatten am 21. Februar 2012 in der Christus der Erlöser-Kathedrale an einer Performance mit Putin-kritischem Punkgebet teilgenommen. Das Kamow-Nischewski-Gericht in Moskau befand Tolokonikova, Samutsevich und Aljokina für schuldig wegen ordnungswidrigen Verhaltens basierend auf religiösem Hass und verurteilte die drei Frauen zu 2 Jahren Haft. Später wurde Samutsevichs Strafe aufgehoben. Tolokonikova ist im Arbeitslager Nummer 14 in Mordowia inhaftiert, Aljokina in Perm.
Amnesty International dokumentiert in einem neuen Bericht, wie Anwälte in den russischen Republiken im Nordkaukasus eingeschüchtert, bedroht und gewalttätig angegriffen werden. Misshandlung und Folter werden in Russland immer wieder eingesetzt, um Geständnisse zu erpressen. Anwälte, die ihre Mandanten gegen diese Praxis verteidigen, gehen selbst ein hohes Risiko ein. Diejenigen, die hinter den Angriffen auf Anwälte stecken, gehen dagegen straffrei aus, sagt Peter Frank von Amnesty International in Deutschland. Insbesondere in den russischen Republiken im Nordkaukasus leben Anwälte gefährlich. In einem Fall wurde ein Anwalt erschossen. Dabei besteht der Verdacht, dass staatliche Sicherheitskräfte ihn gezielt getötet haben. Der ausführliche Bericht auf Englisch findet sich unter amnesty.org.
Schwerwiegende Defizite im Waffenhandelsabkommen gibt es nach Meinung von Amnesty International. Es sei nun die Aufgabe der Diplomaten der Vereinten Nationen, anständige Regelungen auszuhandeln, um rechtswidriges Töten, Missbrauch und Zerstörung zu unterbinden. Die Regierungen müssen endlich aufwachen, so Brian Wood von Amnesty.